Hi und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Will mal quatschen heißt der Podcast. Heute haben wir den 17.07.2020. Es ist exakt 20.07 Uhr. Wir sitzen jeweils in unseren Wohnungen und sind via Zoom connected. Heute ist Freitag. Die Woche war anstrengend. Ich bin froh, dass Freitag ist und ich freue mich aufs Wochenende. Wie geht es dir denn so? Was hast du zu berichten?
Willkommen im Podcast. Wir haben gelernt, wir müssen jetzt am Anfang immer sagen, gebt mal ein Like, teilt die Folge, drückt den Share und Follow-Button.
Quatsch, macht hilft, was ihr wollt. Hilft, hilft wirklich.
Ja, aber hilft, aber unangenehm. Macht was ihr wollt, ist egal. Die Woche, das war wahrscheinlich eine meiner emotionalst aufwühlendsten Wochen. Mein Mund ist ein bisschen müde von der Woche. Nee, ich hatte einfach viel Beratungskontext zu tun. Schulisch, so wie auch privat, so wie, keine Ahnung, irgendwie in allen Ecken hat's gebrannt diese Woche. Und das klingt doof, aber selbst für mich, den ich als relativ robust in dieser Beziehung beschreiben würde, ganz schön fordernd. Und dadurch aber auch gleichzeitig super spannend. Und jetzt am Freitag, wo alles sich soweit gelöst hat und alles zumindest jetzt für mich erstmal einen ganz guten Abschluss gefunden hat. Auch sehr schön, also sehr bestätigend in dem, dass ich weiß, was ich gerne tue und was ich mir eben auch in der Schule, neben der Schule vorstellen könnte zu machen. Und deswegen geht's mir richtig
kurz gut. Für den für die Neueinsteiger in diesem wahnsinnig beliebten und viel gehörten Podcast. Was heißt Beratungskontext, dass du nur so in 3-4 Sätzen kurz beschreiben kannst, worum es sich da handelt?
Ja, Beratung ist es ja, was jetzt quasi in diesem ganzen neumodernen Sprech, wie die coolen Leute, ja,
keine Ahnung. Niemand, der Beratung niemand macht, ist cool.
Nein, Quatsch, das geht ja gar nicht. Nein, ich wollte gar nicht, ist eine Beratung, sondern so. Man sagt doch manchmal das so, das ist so der Blablabla-Sprech, wenn man sagen will, das möchte ich eigentlich sagen, ist so in der Sprache von egal. Auf jeden Fall, viele kennen das wahrscheinlich jetzt mittlerweile unter dem Begriff Coaching. Und das ist im Prinzip eine abgeschwächte Form der, es ist nicht eine abgeschwächte Form der Psychotherapie. Oder es ist, Berater sind keine Psychologen so. Das würde den Psychologen nicht gerecht werden. Mhm. Aber man kann sich das so vorstellen. Früher, was wahrscheinlich jeder kennt, sind Unternehmensberater. So Leute, die in Unternehmen gehen und sagen, wir können das und das optimieren, so Externe, die halt nicht so da drin gefangen sind, die keine Angst haben um ihren Job, wenn die sagen, hier sei mal netter zu deinem Mitarbeiter. Und das Ganze kannst du halt im Unternehmenskontext machen, das kannst du im Schulkontext machen, das kannst du im privaten, zwischenmenschlichen Kontext machen. Und das sieht man, wenn man hier durch Köln läuft, sieht man bei ganz vielen Schildern, bei ganz vielen Häusern Schildern an der Wand so, Berater für bla bla bla, systemischer Berater, Naturheilpraxis und Beratung für und so. Das ist im Prinzip was jeder eine Ausbildung zu machen kann, weswegen man da auch mal aufpassen muss, weil es auf dem Gebiet in meiner Meinung nach, es gibt halt manche, also du kannst dich halt immer so nennen. Also du könntest jetzt ein Schild an der Tür machen und sagen,
ich bin. Das ist kein geschützter Begriff, so wie nope. Journalist kannst du sagen, ich bin Journalist.
Korrekt.
Bin ich auch.
Ich bin Willi Wiedergold, ich bin Berater für alles, was Sie gerne beraten wollen, haben würden. Keine Ahnung.
Das ist ja, das ich glaube, das ist ein Unterschied, aber zeigt grundsätzlich das, was man ja oft kritisiert, dass als Berater hast du ja gar keine Risiken, du hast ja gar keine Verantwortung, sondern du gibst nur Tipps und Ratschläge, damit ist dein Job getan. Das ist ja in der Form der Beratung, von der du sprichst, ja auch ein bisschen anders, weil da bist ja schon in der Verantwortung und hast viel auf deinen Schultern anders.
Genau. Und deswegen ist es halt gefährlich, weil im Prinzip kannst du, also wie gesagt, es kann jeder an seine Tür schreiben, theoretisch, aber es gibt halt Leute, die haben halt ein Wochenendseminar besucht, irgendwie 20 Stunden und dann sehen die sich und sagen, ich bin Berater oder Beraterin. Und es gibt Leute, die haben halt längere Ausbildung gemacht. Ich sag jetzt nicht, dass die Länge der Ausbildung sagt, wie gut man als Berater ist. 3 Wochen oder manche auch 2 Jahre. Und das muss jetzt nicht heißen, dass das eine besser, das andere schlechter ist im Zweifel. Das soll nur zeigen, dass ich halte ganz, ganz viel davon, von dieser Beratungsnummer. Weil ich glaube, dass so viele Leute eine Chance bekommen, über Dinge zu sprechen, die sie sonst nicht haben, weil sie vielleicht nicht das Geld haben für oder nicht die Kassenzulassung und keine Ahnung was. Und ich glaube, dass eine Beratung grundsätzlich günstiger ist. Muss aber nicht so sein. Es gibt, ich habe es mitbekommen, so, es gibt so Podcasts, so Berater-Podcasts, kostet die Stunde auch 100 Euro. So, wo man sich denkt, Alter, was man für Geld damit verdienen kann. Und das finde ich immer ganz schwierig, so mit Leid von Menschen Geld zu verdienen. Aber egal, das natürlich ist es ein berechtigter Beruf, da möchte ich jetzt gar nicht so einsteigen. Aber deswegen bietet die Schule und eben mein privater Kontext, ne, Freunde und Freundinnen und was weiß ich nicht, bieten mir halt das Feld, das meiner Qualifikation als Berater und aber auch das, was mir total Spaß macht, nachzugehen in einem nicht monetären Kontext, weil ich da eben nicht für bezahlt werde und mir eben dadurch auch quasi die Zeit und das nehmen kann, wie ich eben Lust habe und die Verantwortung aufladen kann, die ich eben möchte. Das ist, da könnte man jetzt sagen, naja, aber Max, du bist doch gar kein Beratungslehrer. Ja, korrekt. Noch nicht, nein, aber nee, ist so nicht. Dadurch fehlen manche Kompetenzen, so in der quasi einfach jetzt berufliche Kompetenzen, dass man so sagt, okay.
Aber vielleicht zur Differenzierung, Kompetenz ja. Im Sinne, du darfst es offiziell oder du bist dafür quasi bestimmt, das zu tun. Weniger im, ich bin fähig, das zu tun. Oder wie
genau. Sind
die Kompetenzen da definiert?
Das ist so, das, was ich meine. Genau, das ist dieses, ne, es gibt halt so ganz viele Passagen dann im Schulgesetz für Beratungslehrer dürfen, müssen, sollen. Und normale Lehrer, sag ich mal, stinknormale Lehrer, die sind auch dazu angehalten, wenn du was siehst, dann kümmere dich darum so. Aber trotzdem habe ich ja schon mal mich drüber aufgeregt, im Studium wird dir eigentlich immer gesagt, das ist nicht euer Problem. Ihr leitet es einfach weiter an den Beratungslehrer. Aber es ist ja das, was ja immer passieren kann, dass irgendein junge Mädchen, irgendein Kind dann sagt, naja, aber weiß ich nicht, das fällt im Sportunterricht auf und dann ist irgendwer der Sportlehrer und dann hat man natürlich erstmal den ersten Draht zu dem Sportlehrer. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wann ist der Punkt, wo man dann sagt, okay, jetzt gehen wir zu dem Beratungslehrer und ich schalte mich aus oder macht man das zusammen? Und das ist so, das ist dann relativ vage, aber sag mal, ich finde das System am besten, dass man sagt, okay, es gibt einen Grund, warum dann diese Person vielleicht zu einem kam, aber trotzdem arbeitet man dann mit dem Beratungslehrer zusammen als Team und kümmert sich dann gemeinsam darum. Dann hat man einmal die Kompetenz des Professionellen quasi damit drin, aber auch das, naja, es gibt halt Gründe, warum die Person vielleicht dann nicht zum Beratungslehrer sofort gelaufen ist, sondern vielleicht zu wem anders. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass man sich dann eben als Lehrer nicht drückt und aus der Verantwortung zieht und sagt, naja, auch wenn du zu mir gekommen bist, ja, hier, mach mal einen Termin mit dem und ich schieb dich so weg, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und genau, und das ist ja bei Freunden genauso, dass man dann genauso sagen kann, ja, dann red doch einfach mit deiner besten Freundin. Oder man sagt halt, ja, okay, was ist denn los? Und wir reden mal darüber. Und ja, und das ist ja was grundsätzlich mir, das klingt immer so verkehrt, aber was mir sehr viel Spaß macht, also was, weil es mir einfach Freude bereitet, wenn man sieht, dass manche Dinge dann doch vielleicht kleiner erscheinen oder auf einmal Klick machen in Köpfen und dann Probleme gelöst werden für Personen, die vorher ein großes Problem waren. Und da ist es zumindest in der Beratungsschiene, die ich so gelernt habe und wo ich so drin fahre, nicht dadurch, dass ich sage, hier ist doch voll einfach, mach doch mal das und dann probier mal dies aus und dann morgen geht's dir besser. Sondern, dass die Personen eigentlich immer selber zu der Erkenntnis kommen in einer gewissen Weise, weil du halt ganz viele Fragen stellst und nicht der bist, der sagt, ich weiß alles besser als du, hör mir mal zu und das machst du morgen und dann passt es. Das ist für mich Beratung kurz zusammengefasst. Aber das wird jeder wahrscheinlich auch anders definieren, weil jeder andere
kurz
Zugänge hat.
Vielleicht auch kurz.
Ja. Aber das war jetzt diese Woche auf jeden Fall Beratungsaction in dem Sinne.
Ja. Total. Aber das hat jetzt quasi, genau, jetzt ist quasi vor meinem Urlaub das auch alles ganz in einigermaßen gesicherten Bahnen und dadurch bin ich echt happy. Die letzten 3 Tage waren echt, saß er. Ich habe dir gerade schon gesagt, es war ein bisschen wie vor der Masterarbeitsabgabe und geneigt oder vor der UPP und so. Und geneigte Podcast-Hörer wissen, wie es mir da ging. Müssen wir jetzt nicht ausführen.
In Kürze, also.
Das war meine Woche. Und jetzt freue ich mich auf den Urlaub. Morgen hole ich das Auto ab und Chiara war gerade schon voll fleißig einkaufen. Und geplant ist alles. Wir fahren auf ein. Sorry, du darfst sofort von deiner Woche erzählen.
Ich habe nichts gemacht. Woche.
Willkommen zu Wilma Quatschen. Hier erleben Sie immer das Gleiche. Jede Woche erneut.
Das Leben ist halt langweilig, was machen. Aber erzähl von deinem Urlaub. Bisschen Abwechslung können wir vertragen.
Wir haben jetzt Chiara, also weil ich ein bisschen eingespannt war, muss ich sagen, hat Chiara sich da super drum gekümmert, ist total lieb. Wir haben ja 5 Tage, wir fahren von Samstag bis Donnerstag. Ich hoffe, das sind 5 Tage, ich glaube. Und ich hole morgen um 14 Uhr das Auto, dann laden wir hier alles ein und dann fahren wir los. Und ich glaube, wir machen das so, dass wir die erste Nacht in Stuttgart oder bei Stuttgart irgendwo pennen, da hat sie irgendwas rausgeholt, was irgendwie schön ist. Dann fahren wir weiter durch Richtung Bayern, ganz in den Süden, nach Füssen. Mhm. Da ist irgendwie so ein ganz cooler Campingplatz, wo meine Eltern mir gerade erzählt haben, dass sie da auch vor 20 Jahren mal waren. Das, oder,
also Alter,
vor einer gewissen Zeit.
Hast du dabei?
Und dass der voll cool war. What? Nein. Ja,
ich dachte, das ist so romantisch. Campingplatz auf, See.
Ja, mega romantisch, ist voll mein Ding. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen als Campingplätze.
Oder wir fahren noch kurz über Paris oder so. Keine Ahnung.
Ach, Paris.
Na. Die Story musst du irgendwann mal erzählen. Aber es ist
irgendwann kann das erzählt werden. Das dauert noch eine Weile.
So 2070.
Ja. Ja.
Cyber Max. Cyber Paris heißt die Folge dann.
Oh, gut.
Okay, nur fürs Memo.
Memo an uns selbst. Ja, und dann sind wir da so 2, wahrscheinlich vielleicht 3 Tage auf diesem Campingplatz. Der ist halt so in Nähe von allen Sachen, die Chiara sich rausgesucht hat, von coolen Bergseen, von keine Ahnung was, dass man da so in einer Stunde Fahrt hinkommt und dann wandern wir da. Ich habe Wanderschuhe gekauft. Ich bin richtig alt.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum braucht man Wanderschuhe? Warum taugen nicht diese Laufschuhe einfach? Was ist der Unterschied? Es geht so um Umknicken auf dem Stein oder?
Auch. Ich habe mir das jetzt nämlich auch gedacht, weil ich auch mal wandern war, wenn dann mit meinen Sportschuhen und ganz ehrlich, ich war so gut wie nie wandern. Das letzte Mal habe ich euch auch einen Podcast von erzählt. Und ich bin ja kein großer Wanderfreund, finde es halt super nervig eigentlich. Aber dann dachte ich mir so, okay, Wanderschuhe kaufst du dir wahrscheinlich für dein ganzes Leben so. Du hast so irgendwie, ziehst jetzt 20 Jahre diese Schuhe an.
Chiara hat da mega. Ich muss lange überlegen, welche man holt, weil soll ja in 10 Jahren noch geil aussehen, die Dinger. Die dürfen ja optisch müssen die ja, ne?
Die Flammen an der Seite müssen quasi noch schön sein, ja. Und Chiara erzählt, dass es halt mega, mega cool ist, dass ich es auf jeden Fall mal ausprobieren soll. Und dann bin ich zu Globetrotter gelaufen und hab mich da eine Stunde fast oder so beraten lassen. Das war total nett und war total cool. Und ich habe schon gemerkt, was der Unterschied ist. So total, also total viele Kleinigkeiten, würde ich jetzt sagen. Also, dass du. Mir wurde beigebracht, dass die Sohle das Wichtigste ist, so wie hoch jetzt der Schaft ist, sage ich mal, und so ist alles halb so wild, ob der jetzt der Knöchel umschlossen ist und so nicht, sondern wichtig ist halt die Sohle, die Festigkeit der Sohle und wie sie quasi gebogen ist und keine Ahnung was. Und das sind jetzt so Multifunktionswanderschuhe quasi, wo du durch die Eifel gerades Land so wandern kannst, aber auch so Klettersteige und solche Sachen machen kannst, weil die Sohle quasi trotzdem so fest ist, wie bei einem Kletterschuh in einer gewissen Weise, dass du trotzdem auch so an der Wand so ein bisschen felsig Sachen treten kannst. Das wäre ja zum Beispiel schon ein Unterschied zu den normalen Sportschuhen, die halt eher weiche Sohlen haben. Dann, du spürst halt bei so weichen Sohlen natürlich viel mehr irgendwelche Steine und so. Und was ich halt noch einen wichtigen Punkt fand, war, die sind halt nicht wasserdicht und so. Und wenn die Sportschuhe irgendwie in den Matsch kommen, dann kannst du die, wenn die jetzt da 4 Tage rumliegen und ich die nicht ordentlich sauber machen kann und so, dann kannst du die danach wegschmeißen im Prinzip. Deswegen dachte ich, komm, einmal investiert in Wanderschuhe, Chiara findet Wandern eh ganz geil, ich zwar nicht, aber hey, man gibt ja Kompromisse in Beziehungen, habe ich gelernt.
Echt vorher? Warum?
Ja, warum eigentlich?
Muss man keine nicht.
Ahnung, aber
muss man
ja, nicht. Ja, wer nimmt, muss auch manchmal geben, habe ich gelernt, keine Ahnung. Nein, Quatsch. Und deswegen werden wir da so ein bisschen rumwandern und dann fahren wir Mittwoch, glaube ich, wieder Richtung Norden. Pennen noch mal eine Nacht bei Nürnberg irgendwie und dann geben wir Donnerstagmorgen das Auto wieder ab. Und deswegen, bin jetzt noch so ein bisschen im Wagen, weil ich diese ganzen coolen Orte nicht kenne. Ich finde das ganz gut. Ich habe mich quasi nicht spoilern lassen und Chiara sagt dann irgendwann, hey, jetzt fahren wir dahin. Und dann sehe ich da so eine coole Höhle.
Und dann wandert ihr so irgendwo lang. Auf einmal ist da so ein kleiner Berg und dann guckst du drüber, auf einmal ist da so voll der geile See und du denkst ja so, hold on.
Perfekt, ich habe meinen Ring mitgebracht.
Achso, okay. Nee. Instagram-Footage. Oh. Hast du eine Drohne gekauft?
Vielleicht?
Nein, Quatsch.
Das wäre deine Chance gewesen. Solche Landschaft, die kriegt man nur mit einer Drohne festgehalten. Los, ab zu Saturn. Irgendwas.
Ich hätte viel zu viel Angst, so eine Drohne zu fliegen. Also, ich hätte viel zu
viel Angst. Aber nicht, weil du es zutrauen würdest, das zu steuern, oder weil du Angst hättest, da kommt irgendein Fiesling und sagt, da dürfen sie nicht.
Mehrere Punkte. Auf der einen Seite so ein teures Ding irgendwie dann einfach, ja, das ist jetzt irgendwie, hat die Connection verloren, ist einfach abgestürzt. Oder keine Ahnung, ich hab's aus dem Baum geflogen, da kam Wind. Keine Ahnung. Dann, so, wann darf man das, wie, wo, wie du genau sagst. Und ich kann ja so schon nicht im Mittelpunkt stehen, so, ne? Es ist, und dann, wenn ich dann da so stehe und dann so die Leute so fragen, oh, was machst du denn da und so, das könnte ich überhaupt nicht, so, dass ich dann so eine Drohne da fliege und die Leute gehen so vorbei und denken sich, was macht der denn? So, keine Ahnung, das ist einfach nicht mein Lifestyle. Deswegen, ich habe jetzt gesehen, Michi macht gerade schöne Drohnenaufnahmen. Das ist voll sein Ding. Der fliegt alle Drohnen in Polen gerade und keine Ahnung was. Ja, das ist
also kein Drohnen-Footage von Max.
Nee, aber ich kann mich ein bisschen um Instagram kümmern in der Zeit, das ist kein Problem. Kein Problem. Hier sehen Sie mich in meinem nicht gewohnten Habitat des Campings.
Tag 1, kein Bock mehr.
Tag 1, der so, Bart, so was ist mit ihm passiert?
In so einem Bus ist doch ganz cool, oder? So schön.
Ich freue mich da ja auch drauf. Ich glaube auch, dass es cool wird. Sonst hätte ich das ja nicht, ja, irgendwie, sonst hätten wir es ja nicht machen. Und ich bin gespannt. Ich freue mich echt drauf im Sinne von, alle sagen immer, ja, du bist doch so ein Naturbursche, du wirkst so, als wirst du so. Und ich denke mir so, du kennst mich einfach überhaupt gar nicht. Was denkst du, nur weil ich jetzt gerade den Bart wuchern lasse, was ist los mit dir? So, wie früher immer, du bist so voll der Surfer-Typ. Und ich war so, ja, keine Ahnung, das Letzte, was ich machen würde. Jetzt finde ich es ganz cool, aber es ist trotzdem, ich glaube, es gibt Klischee-Surfer.
Man merkt so, die Vorurteile, die dir im Leben begegnen, machen dich zu dem, was du bist. Bist du Surfer-Typ? Nein.
Aber
3 Jahre später. Surfurlaub. Und du bist von der Naturbursche, gehst bestimmt wandern. Nein, 3 Jahre später, ich gehe jetzt wandern. Also wenn ihr euch Max in eine bestimmte Richtung wünscht, dann sagt ihm heute, was er ist, was er aber nicht ist.
Und dann wird was er nicht sein will, oder wird er das irgendwann, genau. Why not? Du bist der perfekte Präsident.
Nee. Ah, scheiße, verdammt. Stehst du so mit der rechten Hand am Herzen und der linken an der Bibel? Ja, ich bin damit einverstanden, dass ich das jetzt mache. Kein Bock, aber ey.
Hey, ja. Mir wurde gesagt, ich muss das machen, also mache ich es jetzt, ganz ehrlich.
Ja. So Wanderschuhe, schön Riesenbart und denkst dir so ein Surfbrett hinten umgeschnallt. Yo, ich werde jetzt Präsident der Vereinigten Inselgruppen vom
Atlantik. Von Kuala Lumpur. Ja. Aber das ist so der Rahmen so gerade, der sich so ein bisschen bildet. Und wenn ich aus Urlaub wiederkomme, haben wir ja unsere 3 Tage. Und dann
3?
Hast du geblockt.
Nach einem fertig.
Ja, so. Vielleicht sind wir es auch. Keine Ahnung. Ja,
who knows.
Ja, ein Tag Podcast, ein Tag bisschen quatschen.
Ein Tag arbeiten.
Ja.
Ich bin gespannt, wie intensiv wir wirklich arbeiten können. Oder ob das Thema so, 10 Minuten später fertig. Eigentlich wissen wir, was zu tun ist.
Wäre ja auch cool.
Ja, ich glaube, ich habe da so. Ne, ich glaube, wir haben da ein bisschen was aufzuarbeiten.
Sollen wir kurz anteasen, was so. Also
ich wollte
so
sagen, es klingt alles so mystisch irgendwie.
Das ist ja nicht so fancy. Willst du? Ja. Ich habe gerade so viel geredet.
Alter. Du bist heute so. Okay, ich erkläre es kurz.
Also. Du bist heute so. Ah, du klingst wie. Ach. Weiß ich nicht, so eine genervte Ehefrau.
Bin ich auch. Also, nach so einer Woche bin ich auch einfach platt und genervt. Ich merke das so, wie ich von Wochentag zu Wochentag immer dünnhäutiger und zickiger werde. Das endet dann sonntags in Depressionen. Und samstags ist so der Pflichttag. Okay. Oh, du musst noch Dinge tun. Aber darum soll es heute nicht gehen.
Gut. Hey, Willi, wenn du Hilfe brauchst, ne?
Was willst du mit deinem systemischen
Beratungskram? Mach einen Podcast. Mach einen Podcast.
Selbsthilfe-Podcast wäre gut.
Ich habe jetzt von
mehreren, How not to self-help.
Okay. Ich habe jetzt mit mehreren Leuten gehört, dass es echt viele gute Beratungspodcasts wohl gibt. Ich habe jetzt irgendwie so 2 Mädels, also 2 unterschiedliche Autorinnen oder Beraterinnen bieten irgendwelche. Ich habe leider die Namen nicht genau auf dem Kopf. Irgendwie Stahl und Vogel oder Vogt oder keine Ahnung was. Keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall, wenn ihr.
Militärflugzeug, Stahlvogel.
So ein bisschen. wenn euch das irgendwie interessiert, guckt einfach mal bei der Podcast-Kategorie. Ich glaube, da gibt's was, wenn dich das interessiert.
Aber du wolltest. Was anderes hören, außer will mal quatschen und nicht fremdgehen.
Just saying. Stimmt. Ich habe lange nicht mehr von Beste Freundin gehört, unserem Konkurrenz-Podcast.
Ich glaube, die gibt's nicht mehr.
Ich glaube auch, die
gibt's nicht mehr. Die war nicht so erfolgreich.
Deswegen haben wir die ganzen Zuhörer von denen natürlich auch übernommen.
Ja, aber nur aus Mitleid.
Nur aus Mitleid. Ihr seid willkommen, hallo.
Nee, eigentlich nicht. Geht wieder weg.
Geht wieder, ciao.
Ihr habt euch damals entschieden. Ihr hattet die Wahl. Ihr seid zu denen gegangen, jetzt bleibt
halt. Ja.
Sucht euch einen Beratungspodcast. Mir ist auch egal. Ja, aber ja. Egal. Reden wir mal über unseren Investment Day. Klingt super fancy, ist es gar nicht. Irgendwann mal wollen wir nur noch wandern und nur noch surfen. So, wenn wir 70, 80 sind. Das ist eigentlich das Ziel. Irgendwann mal einfach chilliges Leben, nur noch Rente. Und wir haben uns überlegt, dazu muss man ja irgendwas tun. Man muss ja irgendwie so ein bisschen sich überlegen, wie spare ich denn richtig? Also, wenn ich dann irgendwie meine 2,50 €, die ich am Monatsende übrig habe, wenn ich die nicht in Automaten schmeiße, im Book of Raw Game, dann muss ich ja irgendwas anderes damit machen. Und da haben wir uns überlegt, dann könnte man ja überlegen, woran glauben wir? An welche Firmen glauben wir? Warum glauben wir denen, Geld geben zu müssen, damit die daraus mehr Geld machen und sich dann im Wert steigern, dass wir dann irgendwann unseren Surfurlaub haben können, ab 70 plus.
Mhm.
Und da überlegen wir uns einfach, gucken wir uns verschiedene Sachen an, bewerten die nach unserem Expertenwissen. Also es wird ungefähr so sein, guck mal, das macht irgendwas mit Biotechnologie. Klingt cool. Sollen wir es machen? Okay.
Und da dann steht irgendwas mit ewiges Cent. Leben.
Okay, I'm all in, ja. Also wirklich auf dem Niveau wahrscheinlich, aber macht halt Spaß, ein bisschen zu philosophieren, die Zukunft zu schauen und dann zu überlegen, ja, was sind halt smarte Investments und was halt nicht. Ja. Und da so ein bisschen zu reflektieren, was hat man vor 3, 4 Jahren schon mal darüber gedacht? Da haben wir so die ersten Sessions, glaube ich, auch schon gehabt, oder noch ein paar Jahre.
Vielleicht eher sogar noch ein bisschen früher,
ja. Aber seitdem hat sich die Welt ja auch ein bisschen verändert und wir sollten mal überlegen, ob das, was wir vor 5 Jahren überlegt hatten und gedacht haben, heute noch so stimmt. Und deswegen wollten wir uns mal einen Tag oder 2 oder 3 einsperren und das einfach mal für uns reflektieren und dann neu ausrichten.
Genau, was bis jetzt halt gut funktioniert hat soweit, ne? Und jetzt muss man dann mal gucken, okay, wird es auch so weitergehen? Kann ja auch sein, dass wir zu mir jetzt kommen, ja, einfach so weiter. Oder wir kommen halt zu mir geben, bis, hey, irgendwie können wir uns sowas vorstellen. Zum Beispiel eine Frage, die wir uns stellen werden, ist so ein bisschen, sind Fonds in der Regel die sichere Bank, als die sie vielleicht angesehen werden? Oder kann man nicht auch überlegen, dass man sich quasi so ein bisschen seinen eigenen Fonds aus Einzelaktien baut und man dann sagt, okay, weil beim, ja, ist das jetzt zu deep? Aber keine Ahnung, ganz kurz, bei einem Fonds ist ja im Prinzip so, wenn irgendwas abkackt, ist es nicht so schlimm, weil da mehrere Sachen drin sind und die fangen das dann vielleicht ab. So ganz, ganz basic erklärt. Und wenn man jetzt, sag ich mal, sein eigenes Portfolio baut und dann sagt, okay, wir packen da irgendwie 20 Einzelaktien rein, ist es ja im Prinzip ein ähnliches Prinzip, dass man sagt, okay, wenn 19 gut performen, ist es nicht schlimm, wenn einen davon abkackt. So kann man sich absichern. Man spricht ja immer so von streuen und diversifizieren und keine Ahnung was. Das ist nicht das Prinzip dieser Einzelaktienmethode. Wir versuchen das vielleicht mal darauf anzuwenden, ob das auch einen Sinn ergeben kann oder nicht. Normalerweise redet man ja davon, ja, Immobilien ein bisschen einstreuen, ein bisschen Fonds, ein bisschen Anleihen, ein bisschen Gold, ein bisschen keine Ahnung was.
Und aber wo ist ein bisschen Spaß dabei, wenn du halt so oft korrekt nochmal sicher gehst, ne? Dann kommt das Glücksspiel-Gen in uns durch und dann wird gezockt.
Dann müssen wir doch hochdrücken
oder mit Pokerfragen. Halt, oder halt auch nicht.
Oder auch nicht. Gucken. Ja, und da werden wir dann, also da könnt ihr euch schon drauf einstellen, das wird vielleicht dann auch ein bisschen im Podcast verwurstet werden. Und dann wisst ihr schon mal, entweder das interessiert mich mega oder what the fuck, was redet ihr da? Können wir uns ja überlegen, ob wir vielleicht dann diesen Podcast so ein bisschen so gestalten, dass wir auch so ein bisschen Einführung machen, dass wir so ein bisschen Grundbegriffe erklären, dann kannst du so ein bisschen mich ein bisschen der Dummy und du erklärst mir ein bisschen, was so geht. Wo es natürlich nicht darum geht,
dass man jetzt hättest du ein ganzes Leben nichts anderes gemacht.
Ja, das hab ich alles von dir gelernt. Also es soll natürlich jetzt kein, wir empfehlen irgendwelche Sachen oder so, Investitionen, das macht keinen Sinn. Aber dass man vielleicht mal so, wie kann man da so einsteigen und muss man da Sorge vorhaben oder was kann das mit jedes Konto und diese Grundfragen, können wir mal gucken, ob wir die einfach da klären.
Könnte, glaube ich, interessant sein. Könntest du dann die Kommis schreiben, wenn es euch interessiert.
Aber ihr habt es ja schon mit dem Kleid verkackt, ihr Loser. Ich wollte ein Kleid von Willi.
Sein. Ja. Ja, okay. Jeder will
das. Ich entschuldige mich.
Jeder will das, aber.
Ich entschuldige mich.
Ich will auch vieles, kriege ich trotzdem nicht. Und jetzt? Welt ist ungerecht, alles böse.
Chiara hat mir erzählt hier, Marie hört unseren Podcast regelmäßig. Die, mit der ich damals Schülersprecherin war, weißt du?
Klar. G.
Ja. Yes.
MG.
Yes. Grüße.
Voll das Elefantengedächtnis.
Nicht schlecht.
Aber super selektiv. Ich kann mir manche Sachen aus der Vergangenheit voll gut merken und andere Sachen so gar nicht. Und ich weiß nicht, wonach das steuert in meinem Kopf. Das ist irgendwie so ein bisschen random.
Emotionalität?
Nee. Hm? Weißt du selbst, ne? Nicht in meinem Kopf.
Ist ein schwieriges Thema, ich weiß.
Ja, müssen wir nicht drüber reden, nicht in der Öffentlichkeit. Wobei ist ja eigentlich nur Gespräch zwischen uns beiden.
Wenn wir irgendwann über Cyber Paris reden, dann können wir auch irgendwann.
Ah, da fällt mir was ein. Du hast ja irgendeine Preisliste rausgesucht, hast du erzählt. Oder habe ich jetzt gerade. Nee, ich glaube, ich bin auf dem falschen Dampfer, oder? Preise bezüglich gewissen Dingen.
Ich bin verwirrt.
Bei Cyber Paris musste ich an.
Okay, sehr weit hergeholt. Ich habe einen Podcast gehört. Ich dachte, ja, okay, ich kann ein bisschen
erzählen. Max hat vorhin sowas erzählt wie, Alter, ich habe was voll Spannendes herausgefunden. Ich so, okay.
Naja, nicht ganz so.
Ja, aber so ungefähr. Ja. Eigentlich hast du was ganz anderes gesagt, aber ich wollte es ein bisschen spannender machen.
Okay, machen wir es spannend. Das Problem ist, okay. Ich kann die Erwartung nur nicht erfüllen. Nee, ich habe ja letztens, vorgestern habe ich, glaube ich, einen Podcast in unsere Instagram-Story gepackt. Der hieß Roboterethik bla bla bla. Und das ist ein Podcast, der heißt Wohlstand für alle. Klingt erstmal so ein bisschen weirdo. Aber das ist, also einer der Hosts ist Wolfgang M. Schmidt. Das ist ein witziger Typ, der eigentlich so ein Filmkritiker-Typ auf YouTube ist. Und der fällt dadurch auf, dass er immer so einen Anzug anhat, sich sehr, sehr gewählt ausdrückt und eigentlich so ein bisschen steif wirkt. Aber irgendwie ist es witzig und irgendwie ist es smart und irgendwie ist der cool dabei. Also es ist nicht so weird, so wie, keine Ahnung, diese möchtigen BWL-Coaches, die so, keine Ahnung, so geschnüsselt rumlaufen, sondern das nimmt man ihm halt voll ab. Der ist einfach ein geiler Filmkritiker so. Und irgendwie hat diesen Podcast gestartet mit Ole irgendwas. Und die sind halt beide so, die so sehr gewählt sprechen und so. Mhm. Das ist einfach so. Irgendwie tut das den Ohren gut. Das ist was anderes als hier. Mhm. Das ist, glaube ich, der genaue Gegenentwurf von unserem Podcast. So, und da geht's halt, in diesem Podcast geht's ganz viel um Geld, sag ich mal. Da geht's so ein bisschen darum, was ist mit dem Bitcoin, was ist eigentlich Inflation, warum haben diese ganzen Crash-Propheten, da gibt's eine Folge zu, die halt immer sagen, ja, die Inflation kommt, aber das sagen die seit 10 Jahren und irgendwie kommt die nie und die korrigieren quasi ihre Aussagen nach oben und man lernt also quasi so ein bisschen um das Thema Geld, aber es ist nicht so, sag ich mal, langweilig, dass es die ganze Zeit um irgendwelche Zahlen oder sonst irgendwas geht, sondern eine Folge ist auch über Luxusgüter, warum, was ist das überhaupt für ein Industriezweig und so, das war auch ganz interessant, das wäre dann eigentlich alles so zusammengehört, das ist wirklich dann so LVMH oder so heißen die, glaube ich, die dann irgendwie so den krassen Champagner, Louis Vuitton, keine Ahnung, so diese ganzen, so ganz komische Bonzenmarken halt quasi unter sich vereinen und dann so, also ein bisschen wie Nestle, wie halt diese, für diese ganzen Lebensmittel und keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegt man da so ein paar Einblicke und der Podcast
ist, glaube ich, ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ich dachte, warum? Ich bin die Quelle der Informationen, wenn es um solche Themen geht. Aber hey. Offensichtlich holst du dir die Infos jetzt woanders. Schon okay.
Hey, du hattest nicht so viel Zeit in letzter Zeit für mich. Nein, Quatsch.
Ich pack gleich die Moët-Flasche aus meiner Louis Vuitton-Bag und danach kippe ich das runter und ex danach ein Hennessy.
Das ist, glaube ich, sogar korrekt, oder?
Ja, Blitzman, ich weiß.
Alter, du kennst dich da aus, nicht schlecht, das wusste ich gar nicht. Alter, woher?
Tja, hättest du mich mal gefragt.
Nee, im Ernst, weißt du das einfach? Bin ich einfach da doof?
Ich habe mir die Aktie mal angeguckt vor einer Weile. Ah. Das ist schon lange, lange her, aber ja.
Ach, wie witzig.
Ich dachte, ja. Voll smart, wenn, das war jetzt ein bisschen so stereotypisch gedacht, ich dachte nämlich damals, boah, krass, ich sehe immer mehr Asiaten in Europa Urlaub machen. Und das Erste, was die tun, ist, die laufen in den Louis Vuitton-Store am Hauptbahnhof, holen sich jeder 20 Taschen. Und dann habe ich nachgelesen, warum. Und dann habe ich erfahren, dass die dort fürs Doppelte verkaufen können wieder. Das heißt, das für die Business-Trip quasi inclusive. Und dann dachte ich mir so, Alter, wenn das so einen Boom gerade gibt auf diese Dinger, dann ist die Aktie vielleicht voll spannend. Und dann habe ich herausgefunden, ist sie doch nicht so sehr, weil die kaufen kein Champagner. Aber nee, da war für mich irgendwann der Spaß vorbei. Da
ist nicht so spannend. Witzig. Ja, und dann geht es halt auch so ein bisschen, dann geht es ein bisschen auch so ein bisschen philosophisch immer so ein bisschen dran, okay, warum Luxusgüter überhaupt? Weil eigentlich kriegst du Dinge, die den gleichen Nutzen haben, für weniger Geld, aber trotzdem der Leute bereit, dafür Geld zu bezahlen und so. Und das war irgendwie ganz interessant alles.
Aber
so.
Einen Nutzen kriegst du dann ja von nicht. Du kannst ja nicht
Prestige.
Das Signal senden, dass du der Geilste bist. Die Geilste bist.
Ja.
Das ist ja auch, ne, in der Paarungszeit zu sagen, guck mal hier, mein Louis-Bag.
In der Paarungszeit, ja. Ja, die klar definierte Paarungszeit der Menschen. Das die ist ja wie immer das
Federkleid des Gefieders, was schön glänzt und bunt ist, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Aber eigentlich vielleicht sogar hinderlich ist, weil man damit nicht gut weglaufen kann vor Räubern, aber ist ja egal.
So, so ist die Männerhandtasche nice. Von Chanel auch manchmal sehr hilfreich, um zu sagen, guck mal, Ibims, El Babo, hast Bock?
Möglich.
Vielleicht. Eine Möglichkeit.
Gibt's eine Möglichkeit. Andere. Worauf ich hinaus wollte, da gibt es auf jeden Fall eine Sonderepisode, die dann irgendwie heißt Roboterethik mit bla bla bla. Und da ist es quasi, das ist ein Interview mit Deutschlands erster Roboterethikerin. Das ist quasi eine Philosophin, also ne, die Philosophie studiert hat und so. Und sich eigentlich.
Darf ich kurz einwerfen?
Ja, ja.
Wie funktioniert das? Wacht man eines Morgens auf und denkt sich so: www.visitenkarte.de, ich nenne mich jetzt Roboterethikerin.
Das sage ich dir jetzt genau. Das war nämlich auch die erste Frage Podcast quasi. Also, ne,
ja, denkst, doch, Alter,
Maschine. Und sie hat dann einfach, sie hat gesagt, sie war eigentlich immer Anthropologin, so. Und so wie es quasi, also, ne, die hier Lehre des Menschen, bla, bla, bla.
Antilopenmenschen, ja.
Mhm. Genau, eigentlich hat sie sich mit Antilopenmenschen beschäftigt. Und, ne, so, es gibt ja.
Namen, so klar.
Es gibt ja quasi, und in dem Bereich hat sie sich besonders für die Ethik interessiert. Und dann gibt es ja, ne, es gibt menschliche Ethik, es gibt Pflanzenethik und es gibt Tierethik in der Philosophie. Das sind so die drei Ethikbereiche, die großen. Und ja, in die Pflanzenethik müssen wir noch mal genauer reingucken.
Ich habe da letztens was Spannendes drüber gelernt.
Ja?
Pflanzen wehren sich quasi gegen den Fressfeind, indem sie Gift absondern. Nur, dass wir die meisten Gifte davon einfach vertragen. Aber eigentlich will die Paprika gar nicht gegessen werden. Aber
das weißt du doch, oder nicht? Das haben wir doch im Bio damals schon gelernt.
Aber deswegen okay. Pflanzenethik, weil die wollen ja eigentlich nicht.
Ja, die Frage ist, wie viel Wille dahinter steckt und so, ne? Aber da beschäftigen sich dann eben Philosophen mit. Ich habe keine Ahnung von Pflanzenethik, ey, ganz ehrlich. Ich finde es wirklich ein bisschen witzig und ein bisschen interessant. Würde mich interessieren.
Sollen wir eine Vorlesung besuchen?
Ja, lass mal zur Pflanzenethik gehen. Finde ich ganz witzig.
Ja, okay, aber sie Anthropologin und dann hat sie gesagt, Anthropologie ist langweilig.
Ja, und dann hat sie so eine Anfrage bekommen von so typisch dieses Drittmittelprojektgedöns. Ich habe ja damals zu meiner, haben wir den Podcast schon gemacht zu meiner Uni-Zeit? Nee, haben wir gar nicht. Egal. Ich dachte, ich hätte es im Podcast schon erzählt. Aber wir haben ja schon mal über Uni geredet und dann das ist halt ganz viel, dass dieser Veröffentlichungsdruck da ist, dass du Gelder einwerben musst, indem du Sachen veröffentlichst, bla bla bla. Und Drittmittel heißt immer, nicht die Uni zahlt das, sondern du wirbst halt von irgendwem Geld an quasi. Ne? Das ist halt irgendeine Firma oder irgendwer geht hin und sagt, hey, wir würden gerne was wissen zu Roboter und Interaktion mit den Menschen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, okay, da schreibe ich was drüber. Und sie wurde quasi gefragt von einer Kollegin oder so, ob sie da nicht mitschreiben möchte. Und das war quasi so ein bisschen ihr Einstieg. Also sie war quasi dann so die Anthropologin, die sich quasi mit dem Menschen auskennt und die andere war, die dann quasi sich mit Robotern ausgekannt hat und haben die so gemeinsam beschrieben.
Und die so eine hat so Bücher so in Höhe von, weiß ich nicht, so meterhohen Stapeln, die andere so ein, wie funktionieren Roboter, so ein Heftchen.
Die guckt jetzt halt so den Film Hör auf Dauerschleife so.
Ja, mit 17 haben die gesagt, okay.
Genau, und ja, und daraus hat sich das irgendwie so ergeben, dass sie dann diese Nische spannend fand und keine Ahnung, und ich habe den Podcast jetzt nicht auswendig gelernt, weil da mega viel Informationen drin sind und natürlich alle unsere Hörer unsere Tipps berücksichtigen und diesen Podcast gehört haben. Es ist eigentlich unnötig, dass ich überhaupt darüber rede.
Ich guck mal, wie viele Klicks das Ding bekommen hat.
Bitte nicht, das kannst du, glaube ich, nicht mehr sehen.
Geht auch nicht, alles gut.
Ja, und also da gab es ganz viele interessante Aspekte, nur so um kleine, wie soll ich sagen, es gibt dann Gegner darum, wie Roboter definiert sind, dass es irgendwie 6 Merkmale gibt von Robotern, davon sind 3 super technisch und 3 eher so ein bisschen weicher, so nach dem Motto, es muss ein oder mehr Prozessoren haben, diese anderen technischen habe ich schon wieder vergessen, das war halt irgendwas.
Eine Antenne auf dem Kopf, die so nach oben ragt.
Sowas. Und diese weicheren Kriterien waren dann irgendwie sowas wie Interaktion mit der Umwelt, irgendwie über Signal gesteuerte bla 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 und so. Dass man halt sagt, okay, ein Handy ist jetzt schon so ein Streitpunkt, da treffen vielleicht so 5 oder 4 Kriterien drauf zu, aber ein Kriterium vielleicht nicht, deswegen würde man sagen, das ist ja, eher
kein Roboter. Die haben keine Antennen mehr auf dem Kopf. So. Ganz klar.
Richtig. So, und das heißt, das war schon mal ganz interessant, so ein bisschen, okay, wie ist es überhaupt definiert? Und dann, weil das halt auch so ein bisschen so ein Wirtschaftspodcast quasi ist, ging es dann darum, okay, Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Und die Branche, die ja quasi am interessantesten gerade ist und am meisten boomt, ist ja die Branche der
Sexroboter!
Dein Stichwort.
Haben wir so eingeübt, ja.
Und dann habe ich erstmal gelernt, dass die zwischen 6.000 und 10.000 Euro kosten.
Was kann das Ding denn?
Ich weiß es nicht. Das haben die halt nicht, darauf sind sie so eingegangen. Aber da habe ich mich so gefragt, finde ich das viel oder finde ich das wenig? Ich weiß es irgendwie nicht. Kann ich irgendwie nicht einordnen.
Ja, das hängt so davon ab, wie. Also,
welche Funktionen bereitgestellt
werden. Nee, also da wäre ja wahrscheinlich so der Ansatz, es muss ja möglichst nah am Menschen sein. Das heißt, die Frage, wie sehr könnte man sich darauf einlassen, zu glauben, dass das ein echter Mensch ist und kein Roboter?
Könnte ich mir vorstellen, dass das ein Kriterium
ist. Und wenn das. Ja, was? Nein, 10.000 Euro?
Das ist viel, ne?
Ja, auch gesagt. Schon.
Liegt aber auch
wahrscheinlich. Drohne für 10.000 Euro kaufen, aber kein Sexroboter.
Das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass gerade eben dieses Use Case, also, nein, ich muss sagen, die Nische relativ klein ist. Ist jetzt nicht so, als hätte das irgendwie jeder zu Hause rumliegen, so. Und es ist nicht so, als würde sie, ne, man kriegt ja überall Werbung hier so für so Eis.de und so, keine Ahnung, für so Spielzeugkram. Aber das ist ja, selbst das ist ja noch nischig, obwohl das jetzt auch durch Corona ja ganz schön geboomt ist und irgendwie mehr in den Mittelpunkt
ist. Ist das so, ja?
Ja, ist so. Die Zahlen sind witzig. Krass. Ah.
Gut, die Leute haben nichts zu tun, ne? Da wird erstmal halt ein bisschen geshoppt, Online-Shopping.
Korrekt. Und dann war es erstmal so, ja, okay, aber wir müssen aufpassen, weil Sexroboter, wenn man sie so nennt, witzigerweise haben die auch die ganze Zeit so genannt. Ich dachte mir, habt ihr nicht irgendwie professionellen Namen dafür, der ein bisschen weniger weird klingt, aber gibt's anscheinend nicht. Und die werden halt gerade zum Großteil eben in der Pflege und in solchen Sachen eben. Ja. Klingt wie ein Pokémon. Die werden eher so gerade in der Pflege und in Traumatherapie und in solchen Bereichen werden die gerade zum Großteil eingesetzt.
Alter, das kann auch zum Traumafall werden, je nachdem.
Ich weiß, es klingt merkwürdig, aber und dann ging es so ein bisschen darum, okay, und für die Zukunft so Anwendungsfälle, ne, dass du halt genau, also auch so in Therapie mit Pädophilen und dass halt Leute quasi damit dann in einer gewissen Form ihre Neigung oder keine Ahnung was ausleben können.
Alter, jetzt wird's
crazy. Was aber nicht. Okay. Ja, sorry, aber ne, das ist halt so, das sind halt diese Bereiche, wo es quasi gerade angewendet wird, in Therapieform, so zum Großteil. Und nicht in irgendwelchen Gassen, wo jemand sagt, hier, kann ich dir vorstellen, Chantal 3000, möchtest du kurz mal eine Nacht mit der verbringen? So, das ist halt eher der geringere Case, sondern im medizinischen Bereich. So.
Ich glaube, es wäre realistischer, wenn es so ein Sexroboter-Bordell gäbe, wo quasi du gewerblich diese Dinger kaufst für 10.000 und halt jeden Tag halt x-mal vermietest, als wenn sich eine Privatperson so ein Ding kauft.
Was war die Ausgangssache? Also, das ist realistischer, hast du gesagt, oder was?
Ich glaube schon, dass es eher Anwendung findet in so Laufhäusern statt in Privathaushalten, oder?
Ey, ich habe gar keine Ahnung. Das, darauf wurde nicht eingegangen.
Siehst du? Wäre ich dabei gewesen, hätte ich diese Aspekte auch mal aufgebracht, mal eine andere Perspektive mit reingebracht. Aber ist okay, hör ruhig deinen anderen Podcast. Ist schon okay.
Ja, und dann, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass das jetzt quasi ja so diese so Menschen, da wird ganz viel versucht, Menschenähnlichkeit zu erzeugen, um eben, sag ich mal, Menschen, die eine geliebte Person verloren haben und so weiter, um da in der Therapie eben Black zu helfen. Mirror,
Staffel 3, Folge 4.
Exacto mundo. Dass man sich dann eben aber auch fragen muss, und dann kommt man eben zur Frage der Ethik. Dann kommt man zu dem Punkt, wo man sich fragen muss, ja, okay, ich kaufe ja im Prinzip etwas für 10.000 Euro. Muss das dann alles machen, was ich will? Darf das einen eigenen Willen haben? Darf dieses Ding Grenzen setzen? Weil es ist ja mein Eigentum. Ich habe es ja gekauft. Es ist ja keine, auch wenn es Leute gibt, die quasi partnerschaftliche Beziehungen mit Pflanzen führen oder partnerschaftliche Beziehungen führen mit irgendwelchen Robotern oder partnerschaftliche Beziehungen mit ihren Tieren. Keine Ahnung. Ne? Es gibt ja immer diese Schlagzeilen mit Mann heiratet Pflanze. Keine Ahnung.
Ziege.
Oder Ziege. Whatever. In Köln ist alles möglich. Und dass das aber dann so ein bisschen ja diese moralische Frage, die eben aufwirft, gibt mir, wenn ich etwas kaufe für Geld, das Recht, darüber zu verfügen, wie ich das will? Oder wollen wir überhaupt, dass dann Roboter zu einem gewissen Zeitpunkt dieses, sollen die Nein sagen können? Oder wollen wir es gar nicht einprogrammieren, dass das quasi überhaupt geht? Und
das ist kein Bug, ist ein Feature. Nee.
Ja, so schmerzlich. So, wie nah wollen wir quasi an die Realität kommen, an reales menschliches Verhalten. Genau, und damit uns dann eben auch vielleicht moralischen Fragen stellen. Oder wollen wir, das immer auf der Ebene der, naja, Gegenstand-Mensch-Beziehung halten im Großteil, um diese Frage auch irgendwie zu vermeiden. Und das fand ich.
Ich würde sagen, man sollte Robotern von Tag 1 mit Respekt begegnen. Irgendwann dreht sich der Spieß um.
Ja,
irgendwann dreht sich der Spieß um und dann werden wir hoffen, oh nein, hoffentlich behandelt der Roboter mich als Partnerschaft irgendwas. Und nicht nur ein,
knapp,
hey, dann, komm rum, Mensch, ich hab Bock.
Nein, ich will nicht.
Und scheiße, ja. Die Dinger werden schlauer, stärker und alles besser als wir. Ich würde von Anfang an einen auf cool machen, so nach dem Motto, ich hab dich auch mal gut behandelt, hör auf damit, pass mich nicht an.
Dann hoffen wir, dass er Gewissen hat, der Roboter, man weiß es nicht.
Ja.
Okay.
Genau, und spannende Fragestellung, weil das ist, hat so, ja, kannst du leicht übertragen auf Tierrecht und so, da war ja auch immer so ein bisschen richtig. So, warum ist ein Tier ein Eigentum, Objekt, wie auch immer.
Richtig, das ist ja genau das, dass man so, das, ich glaube, wenn du, ist es nicht noch so sogar, wenn du jetzt irgendwie angenommen, du befährst den Hund von mir anders, ist das irgendwie Sachbeschädigung oder so?
Ja, bin ich ganz sicher.
Nee, ich glaube, da gibt es irgendwie so auf jeden Fall so merkwürdige Gesetze, die halt dann schon irgendwie deutlich machen, naja, der Hund ist halt ein Gegenstand. Aber irgendwie ist es auch ein Wirbeltier, das heißt, es ist doch nicht so easy, keine Ahnung, ich bin mir da nicht ganz sicher, wie die Gesetze sind. Ja, ist egal. Und dann gab es noch eine weitere Fragestellung, weil es eben auch ein Wirtschaftspodcast ist, wo wir auch ganz häufig drüber geredet haben, weswegen ich dann auch unseren Podcast danach nochmal reingespielt habe, so nach dem Motto, hey, da könnt ihr übrigens auch eine Meinung dazu hören.
Mhm.
Da ging es um die Frage, die klauen unsere Jobs. Da ging es darum quasi, wie ist das eigentlich so definiert, weil irgendwie gab es mal jemanden, der Roboter, also wusstest du das Roboter aus dem Slawischen, aus der Ukraine, aus irgendwas östlich von das uns Wort kommt.
Roboter, oder was?
Genau, und es wird irgendwie Robotar ausgesprochen und es ist irgendwie sowas wie, ich hab's vergessen, Dinge erfüllen.
Ach so, irgendwie. Wenn dann kommt's von dem Wort Roboter und heißt Arbeit.
Ja, das wollte also. Ich sagen, genau. Genau.
Alter. Kommt aus dem Tschechischen übrigens.
Tschechisch, das meinte ich mit so irgendwo östlich.
Roboter.
Ist das im Osten?
Hard work slavery. Derived from irgendwas, slave.
Genau, so, genau.
Irgendwas.
Richtig, genau, wichtig. Sogar dieses Sklavische hängt quasi schon drin. Das heißt, alles, was wir quasi Roboter nennen, ist quasi für uns, also ne, von der Wortbedeutung her, etwas, was uns dienen soll. Ist unser Sklave, ist unser Besitz, soll Sachen erfüllen. Und dann gibt es irgendwie jemand, der gesagt hat: Okay, ein Roboter ist immer dafür da, drei Dinge zu erfüllen. Irgendwie. Drought, dirty und also langweilig.
Sind wir noch bei Sexroboter?
Nein, sind wir nicht mehr. Aber achso, dass der Roboter quasi in der Regel für den Menschen die Aufgabe erledigen soll, die entweder zu langweilig sind, zu dreckig oder zu auch irgendwas mit D im Englischen. Dangerous, gefährlich sind so, ne? Also nach dem Motto Minenentschärfungsroboter, bla bla bla. Und so daher kommt dann eben so die Frage, ja, okay, und was ist jetzt mit so einer Fließbandarbeit? Und was sind jetzt eben so Arbeiten, die Roboter ersetzen sollen oder eben auch nicht? Und da hatte sie halt die klare Meinung, dass wir nicht jetzt in den nächsten 20 Jahren 40% der Jobs ersetzt haben durch Roboter, weil das wird nicht so funktionieren und den Menschen dann doch noch zu gewisser Weise brauchen. Und da war sie also konservativer als wir mit unserer Einschätzung in dem Podcast. das war dann eben noch mal so ein bisschen so diese realistische Einschätzung, auch mal zu sagen, okay, es gibt einfach Dinge, die der Mensch gerade noch irgendwie besser kann. Und jetzt ist es noch nicht absehbar, dass das der Roboter in irgendeiner Form perfekt ersetzen kann. Aber gerade Staubsaugerroboter, Mähdrescherroboter, keine Ahnung, diese ganzen Dinge, die funktionieren ja. Das ist ja nicht komplex. Das wird kommen und das wird immer weiterkommen und da werden ganz viele Sachen ersetzt werden, wo der Mensch eben sagt, nö, dafür bin ich jetzt irgendwie zu faul und das möchte ich irgendwie nicht. Und dadurch ist
ja, oder ganz viel wo man sagte, das gibt Menschen quasi Möglichkeit, etwas zu tun, was vorher nicht möglich war. Guck mal, früher konntest du ja auch aus der Luft heraus Dinge filmen. Ja, dann mietst du halt einen Helikopter und irgendwas. So,
also wir reden jetzt von früher, von vor 50 Jahren, so gefühlt.
Ja, so, und irgendwann gab es ja diese geilen Drohnen, so, sind ja auch irgendeine Form von Robotern, wenn man so möchte. Und das war jetzt ja nicht so, dass man gesagt hat, oh, diese drei Menschen, die mit dem Helikopter geflogen sind, haben jetzt keinen Job. Und es war, ey, es gibt ganz viele neue Jobs, diese Dinger herzustellen, um dann halt allen diese Fähigkeit zu geben. Also so ein bisschen so ein Umschiften letztendlich.
Ja.
Das ist immer der, Punkt. Der Prototyp-Roboter sein, den man sich im Haushalt vorstellt, der einem so Spiegeleier und Bacon macht jeden Morgen. Hm. Das wäre aber richtig geil.
Das wäre richtig
gut. Also veganer Bacon natürlich nur.
Aber das Spiegelei trotzdem.
Irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Kennst du die, die Robotergesetze? Daran muss ich jetzt gerade denken.
Isaac Asimov.
Alter, du bist voll im Game.
Erzähl mal davon.
Ja, ich dachte, du kannst sie jetzt so auswendig runterbeten, jetzt wo du Roboter-Experte bist. Aber kannst ja mal kurz. Alter, der kommt mir mit einem Buch von dem Typen.
Isaac Asimov. Ich, der Roboter, iRobot. Ich glaube, da sind die Robotergesetze vorne drin.
Warte. Ja, ich habe sie hier auf Wikipedia auch aufgeschlagen.
Das nullte Gesetz. Ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass der Menschheit Schaden, dass der Menschheit Schaden zugefügt wird. Das erste Gesetz. Ein Roboter darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird, es sei denn, dies würde das nullte Gesetz der Robotik verletzen. Soll ich die drei kurz vorlesen, ne? Die anderen beiden?
Ja.
Das zweite Gesetz. Ein Roboter muss dem ihm von einem menschlichen Wesen gegebenen Befehl gehorchen. Es sei denn, dies würde das nullte oder das erste Gesetz der Robotik verletzen. Das heißt, keine Assassinenroboter. Das dritte Gesetz. Ein Roboter muss seine Existenz beschützen. Es sei denn, dies würde das nullte, das erste oder das zweite Gesetz der Robotik verletzen. Das heißt, keine Selbstmordattentäterroboter. Ja. Kann ich übrigens empfehlen. Auch wenn ich nicht viel lese, da habe ich mal so bestimmt die Hälfte.
Hast du mal die ersten drei Seiten angeguckt?
Mehr!
Aber gibt's einen Film zu, oder?
Ja, iRobot halt. Ja, deswegen. Aber das ist nicht die Verfilmung des Buches, weil das ist eher so eine Kurzgeschichtensammlung. Du hast so. Mhm. Du siehst hier quasi, dass du aus den verschiedenen Jahren so kleine Kurzgeschichten hast. Die erste Geschichte ist irgendwie Robbie, dann. Und es sind immer verschiedene Jahreszahlen quasi, die dann. Also, was quasi mit diesem Roboter passiert in verschiedenen Jahren und so. Also, es ist ein bisschen anders als iRobot. Also, eigentlich ganz anders. Yes.
Ich verstehe.
Und ich glaube, Elon Musk und Co., also ein paar andere Big Brains, haben sich ja irgendwie vor einem Jahr mal zusammengesetzt und gesagt, okay, wir müssen die so ein bisschen neu definieren oder erweitern in irgendeiner Form, weil wir eben in diese Richtung driften, dass sie uns immer weiter überlegen sein werden. Und das ist jetzt hier ja gar nicht so drin verankert. Hier ist ja eigentlich nur so ein bisschen drin, ja, keinen Schaden zufügen, Schaden verhindern und so weiter. Und jetzt geht's ja noch, und jetzt könnte man ja noch mal hingehen und, keine Ahnung, der Roboter darf den Mensch nicht als Haustier nutzen. Keine Ahnung. Also man kann ja weitergehen nach den neuen Erkenntnissen, die wir eben haben. Sonst diese ganzen selbstlernenden Algorithmen und so, das ist ja damals gar nicht irgendwie realistisch gewesen, darüber nachzudenken.
Ja. Ich fand es irgendwie so traurig, als wenn so Menschen wie Elon Musk sagen, okay, wir werden niemals mit denen irgendwie es aufnehmen können, also müssen wir sie so werden wie sie. Und dann denkst du so, aber ich mag, nee, eigentlich hasse ich Menschen. Aber der Gedanke, Mensch zu sein, ist schon okay. Und ich will nicht gezwungen sein, mich zu einem Roboter weiterzuentwickeln. So wie so ein Pokémon, so Abbruch, nicht weiterentwickelt. Und so fühle ich mich gerade, aber irgendwie weiß ich auch tief in mir drin, sagt die Vernunft, du musst irgendwann mal zu einem Cyborg-Roboter-Menschen werden. Und ich will das gar nicht, aber irgendwie muss ich. Du musst auch, wir müssen alle.
Ja klar, ich will das ja auch. Gesagt.
Ja, aber
hä?
Dann sind wir plötzlich wirklich klug und dann sehen wir, wie doof wir wirklich sind. Und
ja,
dann
können wir
wahrscheinlich das Gesetz minus eins anwenden und Harakiri.
Das könnte unangenehm werden.
Nee, ich glaube, heute ist die einzige Folge, wo sich das YouTube-Video lohnt, weil es wirklich lustig ist.
Sagst du, glaube ich, jede Folge?
Sind immer besser.
Aber sind wir nicht im Prinzip schon so ein bisschen auf dem Weg durch unser Smartphone und durch so, und Smart Glasses und so weiter? Da werden wir ja quasi schon äußerlich in einer gewissen Form zum Cyborg, wenn du so willst.
Das also, wir nutzen und, halt diese. Und wir merken ja jetzt schon, wie unser Denken daran kaputt geht. Ich bin gar nicht kritisch, was das angeht, aber so Informationsflut ist ja nichts, womit jeder klarkommt, ne?
Ja, okay, das würde ich jetzt das würd ich hier geben.
Das ist dann so die nächste Evolutionsstufe. Wer kann quasi diese AI-Erweiterung überhaupt handeln? Die, die es nicht können und dann durchdrehen und dann irgendwie, die sind dann raus. Natürliche Selektion. Natürlich in Anführungszeichen, aber wenn der. Oder? Siehst du das als Biologe, evolutionsgetrieben?
Ja, klar. Also jetzt, ich weiß nicht, ich möchte, glaube ich, meine Rolle des Biologen da jetzt nicht so annehmen, aber da müsste ich mehr drüber nachdenken. Aber nee, ja klar, also es wäre Blödsinn zu sagen, dass wir uns nicht weiterentwickeln und wir haben immer noch Umwelteinflüsse, die sich auf uns auswirken, die ganze Zeit. Und
5G.
Wie bitte?
5G.
5G zum Beispiel, genau. Uns wachsen alle bald Antennen aus dem Kopf, keine Ahnung.
Dann sind wir auch Roboter.
Und natürlich, also ne, wir haben uns ja schon mal über den Begriff unterhalten, Homo sapiens sapiens, ne? Warum, also der wissende Mensch quasi, nach dem Motto, die Menschen, man hat gemerkt, okay, wir haben den Homo sapiens definiert und irgendwie ist der aber nicht so schlau, wie wir jetzt sind und wir haben echt schon mal nochmal einen Sprung gemacht, also machen wir den Homo sapiens sapiens raus. Und es wäre, wie soll ich sagen, naiv zu denken, dass das jetzt das Ende der Evolutionsstufe ist, wo wir gerade sind. Und ob das jetzt durch Technik ist oder durch dann doch irgendwelche Umwelteinflüsse durch Marsumgebungen oder Vulkanausbrüche oder Strahlungsexplosionen, keine Ahnung, die dafür sorgen, dass wir uns in irgendeiner Form, dass Evolutionsdruck auf uns wirkt oder tektonische Plattenverschiebung, keine Ahnung. Natürlich kann dann ein Homo Cyberneticus oder ein Homo Vulcaniensis entstehen, wenn wir sagen, okay, wir haben uns an irgendwelche Umwelteinflüsse wurden wir irgendwie angepasst, weil nur die überlebt haben, die besonders gut diesen Cyberdruck, sag ich mal, handeln konnten. Und wenn die Leute das nicht handeln können, mit so viel Information umzugehen, dann werden die wahrscheinlich sich nicht fortpflanzen und das nicht an ihre Kinder weitergeben und dann werden immer nur die sich weiter fortpflanzen, die eben mit dieser Sache weiter umgehen können. Du könntest auch sagen, so verlieren wir vielleicht in einer gewissen Form, vielleicht ein bisschen zu kritisch gedacht, aber es gibt doch immer diese Bewegung gerade unter den Akademikern, könnte man sagen, oder was heißt Bewegung, aber so diese Denke, dass man sagt, ah, ich will keine Kinder in diese Welt setzen, die Welt ist so schrecklich. Und wenn das halt, jetzt sage ich mal übertrieben gesagt, alle denken würden, die jetzt studieren und so weiter, dann würden wir diesen Zweig der Menschheit ja in einer gewissen Form verlieren und sagen, okay, es pflanzen sich einfach andere Menschen dann mehr fort und die bilden irgendwann die Gesellschaft, was ja vollkommen okay wäre. Das heißt ja nicht, dass das eine besser als das andere ist, aber
dann würden wir den Egoismus austreiben und die Angst.
Vielleicht. Also es könnte auf jeden Fall, kann sich ja so Gesellschaft weiterentwickeln, durch welche Bevölkerungs, sag ich mal, Schichtgruppe, welche Menschen pflanzen sich miteinander fort und die werden weiterleben auf der Erde. Und so ist es eben in der Natur. Das ist ja okay. Und das kann das eben
auch. Man auch nicht, ne?
In meinen Augen. Aber
es fällt einem so schwer.
Ja, ich weiß, es ist schwer nicht zu werten, aber ich finde, das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Das klingt nach so ein bisschen Bio-Grumgenörde, aber ist ja klar, wenn man überfordert ist mit, sag ich mal, jetzt dem ganzen, wenn wir jetzt bei diesem Cyber-Thema bleiben, wenn man sagt, okay, wir sind überfordert mit der ganzen technischen Entwicklung und ich habe Angst, Kinder in diese Welt zu setzen, weil die ja vielleicht bald automatische Drohnen haben, die Weltkriege führen. Keine Ahnung. Irgendwelche Ängste, die man durch diese Technik quasi ausgelöst hat, dadurch keine Kinder kriegt, ist das ein gewisser Teil von Evolution, würde ich sagen.
Ja, das meine ich mit, da werden die Ängste quasi in bestimmten Bereichen, also die Leute, die dann diese Ängste so weit zulassen, dass es dann auch nicht mehr zur Fortpflanzung kommt, außer mit Sexrobotern, weil das ist legit, die werden dann irgendwann nicht mehr da sein. Und dann gibt es halt keine Menschen mehr, die solche Ängste haben, nur noch andere Ängste haben.
Und genau, und dann, das ist halt immer schwer bei Evolution, ne? Wie du gesagt hast, eigentlich muss man es wertfrei sehen, weil diese Ängste können ja genauso gut uns vor irgendwas bewahren und so. Das heißt ja nicht, dass es irgendwie schlecht ist oder in irgendeiner Form dann. Die Auswirkungen können wir nicht sehen. Das ist genauso, wenn wir irgendein Tier aus irgendeinem Nahrungsnetz oder so rausnehmen. Das klingt erstmal vielleicht cool, weil wir jetzt die Honigbiene gerettet haben, weil wir den Räuber der Honigbiene eliminiert haben oder rausgenommen haben. Aber das hat ja Auswirkungen auf ganz, ganz, ganz viele Sachen. Deswegen kann man, glaube ich, solchen Sachen nie jetzt im Vorhinein prognostizieren, sondern man kann das erst nach 100, 200 Jahren, kann man wahrscheinlich sagen, das war vielleicht ganz positiv in der
Entwicklung. Dumm gelaufen, hätten wir mal lieber nicht machen sollen.
Hätten wir vielleicht nicht machen sollen, genau.
Ja. Oh. Ja. Ich krieg gerade einen Anruf, ich hoffe, das killt nicht wieder den Podcast. Nee, es ist
alles okay. Stabil. Okay, passt. Puh. Apropos mit der Zeit gehen und in die Zukunft blicken. Ja. Wir haben uns ja beide hier die Beta mal runtergeladen für
stimmt.
Unser Handy und das iPad.
Ja.
Wie ist your Eindruck?
Mm.
Ich spüre nichts mehr, Max. Es tut mir leid. Ich möchte es nicht sagen,
einzige,
aber ich spüre
das Einzige, was halt eine Änderung wirklich ist, wo ich sage, das ist eine Änderung, wie man es tatsächlich auch genutzt, das Gerät, dass wenn du hier so einen Stift hast und ein iPad, da kannst du jetzt halt quasi viel mehr so selber schreiben.
Bei mir geht das noch nicht. Geht das bei dir? Mhm. Bei mir ist die Funktion nicht angezeigt.
Oh, ja, die wird nicht angezeigt. Du bist einfach irgendwo im Browser unterwegs. Dann
da passiert nichts, aber normalerweise sollte
hier Browserfenster einfach rein.
Aber normalerweise sollte hier in diesem Menü sollte das stehen, dass du Scribble anmachen kannst oder ausmachen kannst.
Echt?
Ja.
Vielleicht hast du ein zu altes iPad.
Vielleicht.
Wenn du Apple Pencil anklickst.
Ja.
Und dann Scribble on off. Vielleicht funktioniert das nur, wenn du dein iPad auf Englisch gestellt hast.
Das könnte natürlich Menschen sein. Das halt, weil das ist das iPad Air. Das ist dieses, also das dritte Generation von den Air-Dingern. Also nicht so alt, also vor 2 Jahren, glaube ich. Oder so.
Ich kann mir vorstellen, dass es mit Sprache zu tun hat, vielleicht.
Kann ich mir auch vorstellen.
Ja, auf jeden Fall, das ist so ein Feature, wo ich dann gemerkt habe, ja, wenn ich jetzt dann tatsächlich so Bock habe, das komplett mit dem Stift zu bedienen, dann wäre das jetzt eher möglich. So, das wäre eine Änderung. Ansonsten, diese Widgets hauen mich jetzt nicht vom Hocker.
Ist nett, die cool,
aber,
muss ich sagen.
Aber macht jetzt nicht irgendwie meine Nutzer. Das Einzige, was ich richtig cool finde, ist, dass du jetzt diese Apps irgendwie so wegschieben kannst und so wegräumen kannst. Das die nervt. Das
ist alles so sauber und aufgeräumt.
Ja, das ist cool. Ja. Ansonsten unscheinbar irgendwie. Nichts. Dieses Schlaffeature ist ganz nett gedacht. Die Idee ist, dass du quasi dir eine Zeit vorgibst selbst, in der du quasi runterfährst, bewusst. Und dann erinnert dich dein Handy daran und sagt, hey, es ist Zeit. Du musst jetzt runterkommen, damit du nachher schlafen kannst. Und gleichzeitig sperrt das Handy quasi ab einer bestimmten Uhrzeit sämtliche Funktionalitäten.
Wenn du das willst, du musst, du halt einstellst, ja.
Genau, und du musst es quasi dann bewusst sagen, ich will jetzt die Funktion des Handys wieder nutzen. Dann musst du dich so doppelt dreimal klicken, um halt wieder alles nutzen zu können. Was wahrscheinlich so die Intention hat, so, ey, okay, Leute kriegen einen besseren Schlafrhythmus, indem sie halt ihr Handy auch mal weglegen abends und dann nicht mehr den ganzen
Melatonin, Nacht Melatonin, Melatonin und so.
Ja, das ist nett gedacht. Ich muss das, also für mich, glaube ich, funktioniert das ganz gut, wenn ich wieder in meinen Rhythmus so reinkommen würde. Dafür wäre es ganz cool. Was mich ankotzt ohne Ende, die neuen Wecker und die Art und Weise, wie du Uhrzeiten eintippst.
Ah, Alter, die Art und Weise, ich zeig das mal kurz. Also,
ich finde zumindest die YouTube-Zuschauer. Die haben das beste Feature haben die damit gekillt. Das war so geil. Früher konntest du und bei iOS immer so quasi so wischen. Du konntest die Uhrzeit so zurechtwischen. Und heute, Max zeigt es gerade, musst du quasi draufklicken und dann selber tippen. Du tippst die Uhrzeit und das auf eine Art und Weise, wo du immer nachdenken musst, wie tippe ich das jetzt ein? Also wenn ich 6 Uhr haben will, muss ich 06:00 tippen? Oder reicht 6:00 und dann fertig? Also
es ist super unintuitiv.
Uns nervt.
Intuitiv. Hilf mir.
Intuitiv.
Intuitiv.
Ja. Das nervt mich
aktuell. Das ist super das Einzige, komisch. Wo ich
sage, das ist eine Verschlechterung irgendwie.
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Aber ich will eine kleine Lanze für die Widgets brechen. Ich find's echt ganz cool. Ich mag das, dass ich nicht mehr auf die Wetter-App klippen muss. Und wenn ich dann ich habe den Smart Stack mir gemacht, wo ich dann Wetter, Kalender und Erinnerung drin habe. Das heißt, ich kann dann so ein bisschen durchwischen, was steht an, wie wird das Wetter und was muss ich heute zu tun, weil es auf meiner To-Do-Liste steht. Das finde ich irgendwie cool. Also es wären halt sonst so 3 einzelne Klicks in verschiedene Apps und so weiter gewesen und das jetzt einfach auf dem Home-Bildschirm. Das finde ich irgendwie ganz cool.
Das probiere ich, glaube ich, mal aus, weil das hab ich mir noch nicht reingezogen.
Ja.
Wobei ich auch sagen muss, mein Leben ist leider nicht so sehr nach diesem Ding organisiert, vor allem halt nicht die Erinnerungs-App. Die
also, ich zeig's dir mal kurz, ne? So sieht es jetzt aus. Dann hast du da oben die Wetter-App. Dann hast du jetzt hier die Batteriestände der verschiedenen Sachen. Hier ist die Kalender-App, wo dann auch immer so drinsteht, was so los ist. Und hier die Erinnerung-App, wo drinsteht, ich muss ein Pen and Paper schreiben.
Ja, klingt aber ganz nice, ja.
Ja,
ist ganz nice. Wenn es wirklich so ist, dass du hier ein paar Klicks sparst und so.
Ja. Das finde ich ganz gut. Ansonsten habe ich noch keine Beta-Probleme, glaube ich, gehabt. So nach dem Motto, oh, das ist Beta, deswegen funktioniert es nicht. Außer, dass ich diese scheiß rote 1 habe neben meinem System-Ding.
Bah,
diese rote 1, die heißt, mach irgendwas mit mir. Aber ich finde nicht, was ich tun sollte, damit diese rote 1 weggeht.
Damn.
Aber jetzt irgendwie nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es langsamer, dass es schneller ist. Das ist einfach Ganz normal. Wie hat das funktioniert? Klappt das schon mit deinem AirPod-Wechselkram?
Hast ich glaube, das kommt irgendwann.
Okay.
Nee, aber ich hätte es, glaube ich, gemerkt. Vielleicht.
Okay. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nur mal gemerkt, was ich auch noch cool finde, ist, wenn ein Anruf kommt, dass halt eben nicht der Bildschirm weg ist. Das, was wir vorher gesagt haben, was cool sein könnte.
Ja, wobei ich finde das jetzt irgendwie irritierend. Also man muss sich vorstellen, es kommt dann von oben so ein kleiner Bildschirmteil reingeflogen, wo du dann Anrufer siehst und annehmen und ablehnen klicken kannst. Und ich dachte, wenn du auf annehmen klickst, dann ist der Anruf angenommen. Aber so wie ich das bisher genutzt habe, kam danach erstmal das gesamte Fenster und ich musste nochmal klicken.
Ich glaube, es liegt daran, weil du dich getroffen hast. Weil die gleiche Erfahrung habe ich auch beim ersten Mal gemacht und heute habe ich direkt damit was angenommen. Entweder haben die das gefixt oder du musst halt einfach gut treffen. Ich weiß es nicht genau. Okay.
Weil wenn's,
das wäre halt dumm.
Wenn es zwei Klicks dann sind, dann denke ich mir so, ja komm, dann brauche ich ja doppelt so lange, um den Anruf anzunehmen. Ja, aber das ist irgendwie so wie irgendwie jedes Jahr. Ja, man freut sich so ein bisschen, aber dann merkt man, okay, die neuen Sachen sind jetzt auch nicht irgendwie, die führen jetzt kein neues Zeitalter ein, dass man sagt, wow, wenn die Art und Weise, wie ich mit dem Handy umgehe, ist jetzt komplett anders. Das sind immer so inkrementelle kleine Verbesserungen, wo du denkst, ja, das ist ganz cool. Und so auch hier dieses Mal wieder, ja, das ist nett, das ist irgendwie nett zu haben, aber
ja. Ich finde es noch ein bisschen cooler als die letzten 2-3 Jahre, muss ich sagen, weil ich diese Widget-Sache ganz cool finde. Und weil ich noch so ein bisschen mehr Potenzial sehe in dieser ganzen App-Clip-Sache und so, dass man halt nicht mehr Sachen runterladen muss und dass man halt auch die Bildschirme weg ausblenden kann. Das finde ich irgendwie ganz cool, so im Sinne von Selbstregulierung. Was nutze ich eigentlich wirklich, was nicht? Was nutze ich einmal im Jahr, würde es aber dafür ganz gerne runtergeladen haben, damit ich das irgendwie direkt nutzen kann, whatever. Das finde ich irgendwie ganz nett. Und ich finde es ganz cool, dass die Beta ganz stabil läuft und dass es gut funktioniert. Deswegen, ich finde, das macht irgendwie immer Spaß, das so ein bisschen damit rumzuspielen, weil wann kommt die Version richtig raus? Irgendwann im Herbst wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, im Herbst, ja.
Und das sind jetzt schon mal, du kannst so 3-4 Monate davor, kannst schon mal so ein bisschen rumspielen, kannst so ein bisschen gucken, was geht. Und das finde ich irgendwie immer ganz interessant. Weil du hast jetzt mal nämlich angeteased, dass wir generell so ein bisschen über diesen Beta-Charakter ja so ein bisschen sprechen können. Können wir ja noch mal kurz 5 Minuten drüber quatschen. Man könnte jetzt fragen, ne, was ist eine Beta, was ist eine Alpha?
Alpha ist, wenn du krass bist.
Korrekt.
Nö.
Willst du kurz erklären, was Alpha und Beta sind?
Nee.
Soll ich machen? Ja, also du kennst dich besser aus mit Entwicklung, aber wenn man Dinge entwickelt, Programme oder zum Beispiel Spiele, da kennt man das ziemlich häufig von, dann gibt es meistens eine Alpha-Version. Alpha für das erste, so, weil das ist so die erste Version, die man wahrscheinlich schon einigermaßen benutzen kann. Davor hat man so ganz viele kleine Bausteine, die funktionieren irgendwie so vielleicht für sich und dann packt man die alle mal zusammen und hat man seine erste Alpha, die so an sich funktioniert. Die aber noch ganz viele Fehler hat, die noch nicht nutzerfreundlich ist und keine Ahnung was. Da kann noch, das ist so ein Entwicklungsstadium einfach. Und wenn diese Alpha dann getestet wird von verschiedenen, aber nicht jetzt also meistens werden entweder Leute für ausgewählt direkt oder das ist noch intern. Und dann kommt man irgendwann in diesen Beta-Status. Und sobald du eine Beta hast, gibt es meistens eine Closed und eine Open Beta. Und die geschlossene Beta ist wiederum wieder etwas, wo du Leute einlädst und sagst, hey, keine Ahnung, hier so Tech-YouTuber und keine Ahnung was, kommt mal rein, dann könnt ihr das mal testen, weil ihr kennt euch damit aus. Man hat so ein bisschen Expertenstatus meistens mit drin oder sonst irgendwas. Oder Leute, die sich damit besser auskennen einfach. Und die testen dann und reporten noch mehr Bugs und solche Sachen. Fehler. Und dann kommt meistens schon der Open Beta, wo dann quasi alle, die wollen, sich das runterladen können, wo man dann meistens auch so ein bisschen Server-Stresstests mit verbindet nach dem Motto, jetzt haben wir immer so 100 Zugriffe am Tag und mit der offenen Beta kommen wir dann auf einmal auf 10.000 Zugriffe am Tag, was immer noch nicht so viele sind, wie wir, wenn wir dies veröffentlichen haben werden, aber wir können dann so ein bisschen testen, wie funktioniert das Ganze bei der breiten Masse in einer gewissen Form. Würdest du dem sonst zustimmen, so grob?
Ja.
Ich habe gerade quasi die World of Warcraft-Stadien damals erklärt.
Ja, gerade, also man merkt so ein bisschen, dass der Spielcharakter noch mit drin.
Ja, voll, deswegen hilf mir gerne.
Nee, alles gut, also passt, d'accord. Und jetzt gerade diese iOS-Geschichte ist jetzt quasi aus der Closed Beta, die nur für Entwickler ist, ist sie raus und jetzt kann sich jeder, der da Bock drauf hat, das Ding runterladen, immer auf eigene Gefahr. Weil es kann natürlich auch passieren, dass die Fehler noch so gravierend sind, dass du das Ding installierst und dein Handy stürzt die ganze Zeit ab oder dein Akku ist total schnell weg oder irgendwelche Apps funktionieren nicht. Ich glaube, die Corona-App funktioniert bei mir aktuell nicht. Okay. Das sind so Dinge, wo du dich halt nicht vorher irgendwie absichern kannst. Und das sind halt die Nachteile, die man damit halt erwirbt, wenn man sagt, ich habe Bock, ein paar Wochen, ein paar Monate früher schon mal die neuen Funktionalitäten so mal ein bisschen auszuprobieren.
Genau.
Aber no risk, deswegen no fun, würde ich sagen.
Ja, und deswegen wird auch immer klar davor gesagt, ne, mach ein Backup und keine Ahnung was. Also die Entwickler sind sich darüber voll bewusst. Die sagen jetzt nicht, hier, habt ihr schon mal so ein halbfertiges Produkt, sondern das ist wirklich, du musst dich als Tester sehen. Du kriegst auch so eine neue App aufs Handy, die heißt dann irgendwie Feedback-App, weil die wollen halt, dass du, wenn du ein Problem hast, denen schreibst, das ist mein Problem. Weil nur so können die lernen und die Sachen halt verbessern. Und so ja. Muss man sich dann quasi, glaube ich, so ein bisschen sehen. Und genau, und ich persönlich finde das immer ganz spannend, weil jetzt, ich will nicht zu viel in diese Spielerichtung abdriften, aber wir sind da gerade in einer Phase, schon seit mehreren Jahren, wo viele Spiele gar nicht mehr in die vollständige Release-Situation kommen, sondern die meisten Spiele feiern ihren größten Erfolg in der Early-Access-Phase, könnte man fast sagen, wo dann Leute sich trotzdem quasi schon Zugang zu diesem Spiel besorgen, durch irgendwelche, also das kaufen die sich so, und dann auch ganz viel testen, wie so bei so einer Beta-Phase quasi. Aber dann geht meistens diese Early-Access-Phase, weil das so Gesundheit, weil das Danke. So erfolgreich ist. Und die dann immer größer werden wollen, krassere Sachen machen wollen, gibt's halt Spiele, die befinden sich 3 Jahre im Early-Access und danach interessieren keinen mehr und dann sterben die einfach. Aber trotzdem haben die Entwickler mega viel Cash gemacht. Das heißt, das ist so ein bisschen merkwürdig da gerade in dieser Branche.
Und man schließt so den Zugang. Und macht das irgendwie ein bisschen spannender vielleicht auch dadurch.
Ne? Ja, so, genau.
Kann ja nicht jeder in Early Access.
Ja, gut, du musst halt Geld ausgeben. Aber,
aber
das Ding ist, ich finde, was viel wichtiger ist, du behältst dir immer diese Unperfektioniertheitsstempel. Du kannst immer sagen, ja, wir sind ja auch noch in der Entwicklung. Ah ja, das funktioniert nicht. Ja, wir sind ja auch noch in der Entwicklung. Und so. Und das wäre, stell dir vor, ne, die würden jetzt sagen, hier, die iOS, das nächste Jahr läuft das erstmal als Beta. Dann, das wirkt halt nicht professionell, glaube ich, von so einem Konzern, sondern man will ja quasi man möchte ja garantieren, dass ein Produkt fehlerfrei ist eigentlich. Und so in der Spielebranche ist es gerade so ein bisschen anders. Aber ich glaube, es sind auch Leute, die sind da verzeihender mehr oder eben auch nicht, egal. Mhm. Nur ich finde das irgendwie immer spannend. Also ich bin immer ganz gerne bei so frühen Stadien von irgendwelchen Dingen mal dabei. Ich teste gerne Dinge einfach mal dann auch aus und bin mir halt bewusst, dass es halt nicht perfekt ist. Wobei es aber, glaube ich, auch den Typ Mensch gibt, der jetzt nicht besser oder schlechter ist, der sagt, nee, ich warte lieber für das perfekte Ding und dann schlage ich zu und dann probiere ich das aus oder keine Ahnung was. Das kann ja auch bei Hardware-Sachen sein. Weiß ich nicht, das erste Skateboard oder weiß ich nicht. Ne? Es gibt ja, man kann ja immer sich dieser Frage stellen, gibt es nicht in einem Jahr was viel Geileres und dann steige ich da ein oder probiere ich einfach mal aus.
Da gibt es diese schöne Adaptionskurve, die ist wie so ein S zu sehen. Und die kann man auch dann noch weiter runtermalen. Aber im Grunde genommen, die Aussage ist, dass am Anfang immer diese Hardcore-Leute, die sagen, Hauptsache Erster, allen Konsequenzen. Dann kommt später die sagen, ja, ich würde schon gern früh mit einsteigen. Irgendwann kommen die so, ja, oh, ja, ist jetzt da, habe ich jetzt auch geschnallt. Ja, ich guck's mir mal an. Dann kommt so der Rest, so der normale Mensch, wenn halt das Ding halt irgendwann stabil läuft. Und dann gibt es die Leute, die so 20 Jahre später das Update machen. So, ah ja, da war ja noch ein Update. So, ja. Und das sind so die Laggards, die so ganz am Ende so reinlaggen quasi. Und ja. Und ich würde sagen, wir sind so nicht diese Hardcore-Leute. Das hätten wir so einen Developer-Account. Wir sind eher so die Early Adopters. So.
Ja. Ja, das merkt man ja auch krass bei so Hardware mit Vorbestellungen und so. Ne? Also, ob es jetzt auch wieder Spiele sind oder zum Beispiel die PlayStation, die jetzt im Winter kommen wird und so. Ne? Da gibt es ja Leute, die sagen, nee, man kann das auf gar keinen Fall vorbestellen, weil die ersten haben immer irgendwelche Kinderkrankheiten und so. Oder es gibt die sagen, ich warte 2 Jahre, dann kostet die Hälfte. So. Und das sind ja alles Argumente, die ja jeder so für sich finden kann. Ne? Oder es gibt halt die sagen, ich möchte gern von Tag 1 dabei sein. Und das finde ich immer ganz interessant, dass es da so viele unterschiedliche Typen gibt und jeder so irgendwie seine Beweggründe hat. Ne? Und sich meistens aber untereinander, glaube ich, nicht so ganz ihre Argumente verstehen. Das ist immer ganz interessant.
Ja, weil komplett unterschiedliche Erwartungshaltung. Die einen wollen einfach, weiß nicht, diese Faszination am Anfang haben. Ja. Der Rest guckt auf den Preis und es ist eher eine rationale Geschichte. Weil das, was wir gemacht haben, zu sagen, wir installieren etwas, was quasi dazu führen kann, dass wir nicht mehr telefonieren können und das Handy nicht mehr nutzen können, im schlimmsten Fall. scheiß drauf, all in. Ist ja auch nicht wirklich rational, ne?
Ja, ja, klar. Das ist einfach nur, ich will mal ein bisschen rumspielen. Weil eigentlich haben wir die Features ja gesehen in der Keynote. Ne? Ja. Da sieht man ja, ach, das wird man machen können. Und jetzt denke ich mir, ja, jetzt habe ich jetzt gemacht. So, schön. Ja. Aber das ist, mehr ist es ja im Prinzip Happy, auch nicht. Yay. Ja, ja. Es ist ja auch irgendwie nicht mehr, ne? Aber es ist, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie merke ich da, dass ich ja vom Typ her gerne Dinge so, also das gerne mal ausprobiere. Und irgendwie dann auch mir nicht denke, oh, jetzt schreibe ich aber böse Rezensionen, weil es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern naja, ich bin mir bewusst, okay, du bist auch gerade einer von denen, die es eben, die früh dabei sind und du hast diesen Artikel, diesen dicken Satz gelesen, hey, wir sind uns bewusst, dass es noch nicht perfekt ist und so, aber ich glaube, es gibt ja trotzdem immer viele Leute, die auch, obwohl sie es eigentlich wissen, dann gerne anfangen zu meckern und rumzupöbeln und so, und das finde ich immer anstrengend. Schlechte Amazon-Bewertungen und so, die dann, wo man immer denkt, also es gibt, da müssen wir mal irgendwann mal, ich glaube, ich habe mal irgendwann einen Podcast gehört, da gab es so eine Kategorie, wo die immer so Amazon-Rezensionen vorgelesen haben von Dingen und wo man dann immer so gedacht hat, so, keine Ahnung, das waren immer so super absurde Sachen, wie, da steht dann, keine Ahnung, der dreizackige Garten-Jäter und dann sagen die so, ja, aber er hatte nur drei Zacken, wie kann das denn sein? Normalerweise haben die doch vier Zacken, bla bla bla, und du denkst dir so, es steht in dem fucking Namen drin, das stimmt mit dem nicht. Wie kann, was ist, also ich glaube, man kann viel Spaß mit Amazon-Rezensionen lesen haben, besonders von Produkten, wo man selber ein bisschen Ahnung von hat und sich dann so denkt, worüber regt ihr euch hier auf? Was passiert da gerade? So.
Ja, glaube ich auch. Können wir vielleicht mal einführen, wenn es irgendwer bestätigt, was nicht der Fall sein wird.
Ja. So. Wie sieht bei dir nächste Woche aus?
Wie jede Woche.
Sind wir picky und brain?
Donnerstag und Freitag Urlaub.
Also nicht wie jede Woche.
Ja, ist ein bisschen anders. Aber ansonsten Arbeit Montag bis Mittwoch, dann Donnerstag ein bisschen chillen, Freitag ein bisschen Investment, Wochenende ein bisschen chillen. Ja. Nichts Wildes.
Aber ist doch ganz schön. Nach dem letzten Podcast, du gesagt hast, dass ein bisschen Pause dir ganz gut tut. Und nur, wenn man von so 5 Tage Hardcore-Arbeit auf 3 Tage Arbeit gerade mal jetzt in einer Woche runterfährt, kennst du in der Schule, das ist halt zum Brücken, so ein Feiertag mitten in der Woche, der macht die Woche ganz anders. Irgendwie herrscht es irgendwie ein anderer Vibe und man fühlt sich fast wie vor ein Fan und so.
Ja, das stimmt. Ich freue mich auch ein bisschen drauf. Einfach mal abschalten. Ja.
Super.
Yes.
Judy.
Dann.
Ich habe mich leer gequatscht.
Hab schön Urlaub.
Thank you. Ich nehme euch so ein bisschen mit.
YouTube. Wir freuen uns, wir und die Fans. Wir. Okay.
Gut. Und verzeih mir nochmal diesen Podcast-Betrug. Das nächste Mal frage ich dich zuerst.
Das ist schon okay, mach dein Ding.
Oh.
Alles gut. Bis dann, Leute. Viel Spaß
beim
irgendwas tun.